Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ja, um kurz vor 10 war nicht so viel Leute hier, also ich sag mal die Hälfte ungefähr, und dann hat sich es langsam gefüllt. Mal gucken, ob bei 10.30 Uhr alle schon da sind, wenn der Gottesdienst losgeht. Das wäre natürlich nächste Woche, ja. Vielleicht kommt noch der eine oder andere. Ich habe heute das Vorrecht, die Aufgabe, die Verantwortung auch, das Wort Gottes hier weiterzugeben, und wenn man das so tun darf oder tun möchte, dann beschäftigt man sich damit, was ist denn wichtig, auch in unserer Zeit gerade, und ich denke, wir haben sehr viele Fragen, was Geschichte angeht, was Zukunft angeht, was Politik angeht und was uns erwartet. Und da habe ich eine interessante Parallele auch gefunden zu Abraham. Abraham wurde durch drei Engel besucht und die haben mit ihm gegessen, ja, und dann sind die weiter nach Sodom und Gomorra, um sich dort die Situation anzugucken und dann auch das Gericht dort auszusprechen. Und auf dem Weg dorthin ist die Begebenheit sehr interessant mit Abraham. Das steht in 1. Mose 18. Ab Vers 17, da fragt sich Gott: Wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue? Sintemal er ein großes und mächtiges Volk soll werden und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn ich weiß, er wird befehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, dass sie den Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Die Ausgangsfrage von Gott war: Wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue? Ja, und dann sagt er ihm, was er mit Sodom und Gomorra vorhat. Und das Interessante ist, dass er für unsere Zeit es ähnlich mit uns macht. Er hat uns das letzte Buch, die Offenbarung, hinterlassen. Und damit wollte ich ein bisschen mich beschäftigen heute mit uns gemeinsam, und vielleicht stehen wir noch mal kurz zum Gebet auf und freuen uns auf das, was Gott uns zeigen möchte heute. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser guter Hirte bist, unser Freund, unser Heiland, unser Herr und Gott bist, und wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst und uns nicht im Finsteren lässt und in der Unwissenheit lässt, sondern uns zeigst, dass wir uns an dir festhalten dürfen, dass dein Wort verlässlich ist, dass du weißt, was du tust, dass du weißt, was auf uns zukommt, und dass wir uns in dir geborgen wissen dürfen. Danke, dass du das mit Abraham so gemacht hast, und danke, dass du uns auch in deiner Liebe uns mitteilst, was du vorhast. Amen. Ja, wir setzen uns. Starten wir ruhig mit den ersten drei Versen von der Offenbarung. Wer eine Bibel hat, darf die gerne rausnehmen und mitlesen. Da lese ich vom Kapitel 1 die ersten drei Verse der Offenbarung. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesu Christo, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und schon beim ersten Vers, da müsste man überwältigt sein. Ja, da heißt es, das ist das Wort, was Gott gegeben hat. Das ist unglaublich, oder? Wenn man überlegt, ich weiß nicht, wahrscheinlich, Eddie hat es auch schon gesagt, manchmal sitzt man da vom Computer, vom iPad oder Handy und scrollt da die Nachrichten durch und da guckt man auch interessant und glaubt und liest Dinge, die irgendwelche Reporter sich vielleicht auch ausgedacht haben, vielleicht auch recherchiert haben und wahrheitsgetreu wiedergeben, aber das erachten wir als wichtig, ja. Aber wie viel wichtiger ist es, wenn wir wirklich das Wort Gottes haben, ja, das Wort, das Gott gegeben hat. Und hier heißt es, dass dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Also die ist von Gott gegeben, das Wort Gottes. Und das muss man sich wieder so ein bisschen neu vor Augen führen, dass wir das Wort Gottes haben. Wir haben nicht nur irgendwelche Nachrichten, nicht nur irgendwelche Informationen, nicht irgendwelche Texte, die irgendjemand sich ausgedacht hat, sondern wir haben das Wort Gottes, worin wir lesen dürfen. Und er hat es seinen Knechten geschrieben, heißt es, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und da haben wir wieder diese Parallele zu Abraham. Ja, Gott ist interessiert daran, seinen Knechten, seinen Kindern mitzuteilen, was er vorhat, was ihm wichtig ist, sich auszutauschen. Und so sollte es ja auch in den Familien sein. Ja, wenn man einen Ehepartner hat oder auch Kinder, dann will man sich austauschen, dann will man sagen, Mensch, das ist mir wichtig und das beschäftigt mich gerade. Und genauso ist Gott mit uns. Er will uns mitteilen, was auf uns zukommt oder auf die Weltgeschichte zukommt, weil vieles von dem, was dann kommt, wird dann nicht direkt auf uns zutreffen, sondern auf die Weltgeschichte als solches. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Wichtig ist, dass Gott sich mitteilen wollte und dass Gott sein Wort uns gegeben hat. Und zwei ganz entscheidende Dinge sind in diesem Wort oder in dem, was Gott uns mitteilt. Und das lesen wir im Vers 2. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesu Christo. Also das sind die zwei wesentlichen Dinge, die Gott mitteilt. Ja, einmal das Wort Gottes als Gesamtes, ja, und speziell auch das Zeugnis Jesu Christi, was unheimlich wichtig ist, weil es heilsentscheidend ist. Es ist lebenswichtig, ja, zu wissen, wer Jesus war, warum er da war und was er von Gott uns mitteilt, ja, sein Zeugnis. Und wenn wir das so lesen, das Wort Gottes, dann gibt es ja in Vers 3, haben wir ja gelesen, drei Anweisungen. Einmal, selig ist, wer da liest, also lesen sollen wir das Wort Gottes, die da hören sollen wir das Wort Gottes, die Weisung und behalten, was darin geschrieben steht. Also die drei Sachen, lesen, hören und behalten. Denn die Zeit ist nahe. Und wenn man die Offenbarung durchliest, dann kommt immer wieder dieser Ausdruck, denn die Zeit ist nahe, denn ich komme bald. Ja, dieses bald, nahe, das zeigt, dass es sozusagen der nächste Schritt ist, der kommt, der sicher kommt und der in Kürze auch kommen kann. Genau. In Vers 19, ein paar Verse weiter vom Kapitel 1, da gibt es so eine Einteilung. Ich glaube, das haben wir letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag schon kurz gehört von jemandem. Da gibt es eine Einteilung von der Offenbarung. Kapitel 1, Vers 19, da heißt es, schreibe, was du gesehen hast und was da ist und was geschehen soll danach. Also das ist so die Einteilung von der Offenbarung. Und das ist auch so, dass wir die ersten zwei Kapitel sehen, was er gesehen hat, ja, schreibt er so, ab Kapitel 2 bis Kapitel 3 schreibt er, was ist, also die Sendschreiben an die Gemeinde, und ab Kapitel 4 schreibt er, was sein wird, was dann in Zukunft kommt. Und wir beschäftigen uns mal kurz mit einem der Sendschreiben, und da wir in der Zeit ziemlich vorgerückt sind, jetzt nicht heute von der Urzeit, sondern von der Weltgeschichte, sind wir der Laodicea-Gemeinde aus meiner Sicht auch am nächsten, und das ist die letzte Gemeinde, die erwähnt wird, also das letzte Sendschreiben, und das geht in Kapitel 3 ab Vers 14 los, die Botschaft an Laodicea. Ich lese ab Vers 14 vom Kapitel 3. Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder kalt noch warm werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sprichst, ich bin reich und hab gar satt und bedarf nichts. Und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutet ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei nun fleißig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist so das Sendschreiben an die Laodicea-Gemeinde und wahrscheinlich auch das Schreiben an die Gemeinde heute, die in diesen letzten Zeiten der Weltgeschichte auch leben. Und da schreibt er erstmal, wer der Absender ist. Ja, da heißt es, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Und die erste Bezeichnung, von dem der schreibt, heißt Amen, der Amen heißt. Da haben wir eine interessante Parallelstelle in 2. Korinther 1, Vers 20. Da heißt es, denn alle Gottes Verheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm, Gott zu lobe durch uns. Alle Verheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm. Also, wenn man sagt, er ist das Amen, dann heißt es, wenn er was sagt, dann ist es so sicher wie das Amen in der Kirche. Gibt ja diesen Spruch. Ne? Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und immer wenn Gott was sagt, ist es so sicher, nee, ist es noch sicherer als das Amen in der Kirche. Ja? Und deswegen ist er, der Amen heißt. Ja? Also was er sagt, das ist 100%, wird das auch so sein. Amen heißt ja, so sei es. Ja? Der Amen heißt, so sei es, so wird es sein. Und der treue und wahrhaftige Zeuge, ja, er ist das Zeugnis, er ist von Gott gekommen und hat uns von Gott gesagt und seine Liebe kundgetan und gezeigt. Und deswegen ist er treu und wahrhaftig. Da ist kein Falsch, er verändert nichts, sondern er ist treu und wahrhaftig. Und Anfang der Kreatur Gottes, wir erinnern uns an Johannes, ja, da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, ja. Jesus war am Anfang der Kreatur dabei und war beteiligt an der Kreatur Gottes. Und mit dieser Autorität spricht er zur Gemeinde in Laodicea, spricht er zu uns als Gemeinde und sagt, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Ich weiß deine Werke. Und ich weiß nicht, wer kennt diese Selbsttests von Corona oder diese kleinen Plastikdinger, wo da irgendwie so ein Balken hochgeht? Oder besser gesagt, wer kennt es nicht? Das würde mich mal interessieren. Wer hat noch nie so einen Spucktest oder so einen Nasenpopel gemacht und dann so drauf? Also es gibt wenige, die das nicht kennen. Der Selbsttest ist so, da tut man sowas in die Nase, so ein Ohrstäbchen, sage ich mal, und dann tut man das in so eine Flüssigkeit tunken, ja, und diese Flüssigkeit tropft man dann auf so ein Plastikkärtchen, wo die Flüssigkeit dann so in so eine Art Filterpapier steigt. Und wenn dann ein Strich kommt, dann ist es gut. Wenn zwei Striche kommt, dann hat man ein bisschen mehr Arbeit dann. So ist der Test ja so aufgebaut. Warum nehme ich das als Beispiel? Weil die meisten von uns das kennen und weil das so ist, dass man sich testet. Ja? Man kann natürlich auch irgendwo hingehen, sich zu testen, aber wenn man sich selbst testet, dann will man gucken, wie steht es gerade um einen. Ja? Darf ich jetzt da hingehen oder nicht? Ne? Und dann testet man sich selber und unterläuft diesen Test und sieht, was dann da rauskommt. Und Gott spricht hier, ich weiß deine Werke, ja, als ob er dich getestet hat und genau weiß, wie es um dich steht. Du kannst da nicht schummeln und sagen, statt des Ohrstäbchen nehme ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Kartoffel und drücke die da drauf oder so. Nee, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, aber man kann da nicht schummeln, ja, Gott kennt unsere Werke und er kennt unsere Werke und sagt, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst. Und unsere Sicht der Dinge ist, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts, aber weißt nicht, dass du bist arm, blind und bloß. Und wenn wir diesen Test mal ehrlich bei uns machen würden, ja, so einen ehrlichen Selbsttest, was Glaube angeht, jetzt von dieser Gesundheitsgeschichte wegkommt, zum Geistlichen wechseln, Gott sagt, ich weiß deine Werke. Wie sieht es bei uns aus? Ja? Was, wenn wir so einen Selbsttest machen würden, wo stehen wir gerade? Ich habe mich das gefragt und muss feststellen, dass es oft leider so ist, dass man so ein bisschen träge geworden ist, so ein bisschen eingeschlafen ist. Ja? Gott sagt, ich weiß deine Werke. Gott weiß ganz genau, was wir tun oder was wir nicht tun, wie unsere Herzenseinstellung ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns selbst prüfen und dann auch ehrlich mit uns sind und Gottes Ratschläge annehmen. Er kennt uns ja und weiß unseren Zustand und deshalb ist es so wunderbar, dass er dann im Vers 18 sagt, ich rate dir. Ja? Und wir haben auch Corona gehabt vor einiger Zeit und dann haben uns liebe Geschwister angerufen und haben gesagt, Mensch, ich rate dir, nimm hier diese Lösung da für den Mund, dass der desinfiziert wird und dass die Bakterien nicht so verbreitet werden und dann nimm noch Vitamine und vielleicht diese Fruchtsaft und so. Und dann, richtig gut gemeinte Ratschläge kamen dann von lieben Geschwistern, die uns helfen wollten, dass wir jetzt keinen schlimmen Verlauf haben oder so und Gott hat auch gut durchgetragen. Aber diese Ratschläge, die gut gemeint waren und die wirklich von Herzen kamen, die gab es da in dieser Situation und Gott gibt uns auch Ratschläge. Er möchte, dass es uns gut geht, dass wir uns gut entwickeln. Und in Vers 18 sagt er, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest. Ja, das ist ein bisschen poetisch geschrieben. Ja, wir sollen jetzt nicht irgendwie Goldbarren kaufen und uns irgendwo einbuddeln, sondern hier geht es darum, Werte anzusammeln, die Bestand haben und Werte anzusammeln, die nicht verschmutzt sind, ja, die durch Feuer durchläutert sind. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir in unserem Leben Werte schaffen können, die Bestand haben in Ewigkeit und die nicht verschmutzt sind mit irgendwelchen anderen Gedanken, die Gott zuwider sind, ja, wo wir selbst groß rauskommen oder wo wir vielleicht irgendwie profitieren, wenn wir das tun oder die irgendwie anderen schaden, aber mich dann groß rauskommen lassen. Also Werte schaffen, die in Ewigkeit Bestand haben. Darauf sollen wir bedacht sein. Das sollen wir tun, ja. Werte von Gott kaufen, die mit Feuer durchläutert sind. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße. Und das ist auch gerade in unserer Zeit sehr schwierig, aber auch sehr wichtig, dass wir unser Leben rein gestalten. Ja? Ich erwähne es nochmal, dieses Thema mit zwischendurch mal irgendwo gucken. Und wenn man da so ein bisschen Nachrichtenerfahrung hat, dann kann man schon so 20 Nachrichten so durchscrollen und man hat vielleicht ein oder zwei Nachrichten, die interessant oder sehenswert, sage ich mal, sind. Vielleicht auch weniger, aber bei dem Durchscrollen, dann ist es auch oft so, dass in diesen Durchscrollen ganz viele schlechte, perverse, abartige Werbungen sind, die wir als Erwachsene vielleicht gar nicht mehr so registrieren, aber durchscrollen. Ja? Wenn man mal ein Kind neben sich hinsetzt und der dann auf einmal fragt, Papa, was guckst du denn da? Und du machst Stopp und siehst dann, was da gerade gezeigt wird, dann kann man sich nur schämen eigentlich. Ja, das ist jetzt nichts, was man selber aufgerufen hat, aber was dann kommt. Und so sieht die Realität heute aus. Und wir haben es nicht einfach, uns reinzuhalten. Und das ist ganz wichtig, dass wir da tun, jeder für sich, ich für mich selber auch, dass wir uns wirklich mit weißen Kleidern reinigen. Ja, dass wir regelmäßig auch darauf bedacht sind, wie sehe ich aus, ja, bin ich jetzt gerade rein vor Gott und wenn wir dann in irgendwelche Irrwege gehen, dass wir dann wieder zurückkommen und weiße Kleider anziehen, damit die Schande deiner Blöße nicht offenbart werde. Ja, dass wir nicht einfach auch so laufen, dass mit der Schande nicht, ich lese das nochmal, und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße. Dass du dich antust mit weißen Kleidern, das ist auch wichtig. Ja? Dass es uns nicht einfach egal ist, wenn wir dann schlechte Sachen dann sehen und sagen, ach, ich beschäftige mich da gar nicht, aber ich ziehe mich auch nicht bewusst mit weißen Kleidern an. Ja? Dann achten wir irgendwann nicht mehr drauf und dann werden wir geprägt von den schlechten Sachen. Ja? Und dann wird unsere Schande offenbart. Dann, das war der zweite Tipp. Der dritte Tipp, in Vers 18, und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Das ist auch in dem Zusammenhang, dass wir achtsam sind, ja, und aufmerksam sind, mit was wir uns beschäftigen, was uns prägt, die Dinge auch so beurteilen, wie Gott sie sieht. Viele Werte werden auch unterschwellig uns versucht aufzudrücken, ja, wenn dann irgendwelche, auch besonders bei den Werbungen, es gibt viele, die YouTube kennen, denke ich, die wenigsten werden YouTube nicht kennen, aber wenn man YouTube guckt, dann kommt manchmal am Anfang so eine Werbung von irgendwelchen Kaugummis vielleicht, und dann geht jemand, die macht die Tür auf und guckt da so raus, und er durfte ja lange nicht mehr raus und freut sich, dass er endlich raus da, und sieht den, der Mann sieht den männlichen Nachbarn und zwinkert dem zu, ja, und das ist ganz normal, ja. Für unsere Werbung ist das normal, aber für unser geistliches Leben ist das nicht normal. Und solche Werbungen werden oder solche Werte werden bewusst reingespielt und prägen uns dann auch. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch achtsam sind und wirklich unsere Augen auch schärfen auf Dinge, die sollen jetzt nicht überall etwas Schlechtes drin sehen, aber wir müssen ganz bewusst auch die Dinge so beurteilen, wie Gott sie sieht, und wissen, was da gut ist und was da nicht gut ist. Also Augensalbe, dass du sehen mögest. Und dann gibt es noch zwei Tipps in Vers 19, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei nun fleißig und tue Buße. Das sind die letzten zwei Tipps, die Gott schenkt, dass wir fleißig sind. Ja, das fehlt vielleicht auch oder sicherlich auch oft, auch gerade in dieser Zeit, wo wir so ein bisschen eingeschläfert worden sind, wo man sich nicht treffen durfte, wo man vieles nicht machen durfte, da haben sich so gewisse Gewohnheiten gebildet, dass man da vielleicht mehr zu Hause bleibt, weniger nach draußen geht, weniger mit anderen tut, weniger auch sich mit anderen beschäftigt oder Aufgaben. Ich sage nicht, dass alle das tun, aber das war auch so, dass man da sich dran gewöhnt hat, ans weniger tun. Und hier gibt er den Tipp, sei nun fleißig. Ja, das ist auch wichtig, dass wir fleißig sind, dass wir gucken. Und das ist auch ein guter Tipp nochmal zurück zum Selbsttest. Ja, bin ich fleißig? Das ist auch eine gute Frage. Ja, bin ich fleißig, was geistlich angeht? Und das letzte Tue Buße ist, wir müssen bereit sein, auch Korrektur anzunehmen und uns korrigieren zu lassen, was auch nicht einfach ist in dieser Zeit. Heute will man keinem was sagen, wenn das nicht in Ordnung ist, ja. Man will den anderen ja nicht verletzen. Man will den anderen irgendwie einfach in Ruhe lassen, weil man dann selber auch in Ruhe gelassen wird. Und dieses Buße tun, das kann man ja nur, wenn man Fehler aufdeckt oder Fehler erkennt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bereit sind, auch Korrektur anzunehmen und auch bereit sind, anderen in Lieben auch mal zu sagen, wenn etwas nicht stimmt, aber nicht mit dem Hintergrund, dem fertig zu machen oder den zu bestrafen oder den zu verletzen, sondern ihm zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Also so sei nun fleißig und tue Buße. Das sind die zwei letzten Tipps, die er hier gibt. Und dann kommt ja dieser Vers 20. Und der ist auch ganz besonders wichtig für die, die vielleicht noch gar kein Leben mit Gott oder mit Jesus führen. Und da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wenn du hier sitzt und nicht sicher bist, dass Jesus in deinem Leben eine wichtige Rolle spielt oder die wichtigste Rolle spielt, dann steht er noch vor deiner Tür, ja, und er klopft, sagt, lass mich bitte rein, ich will dir helfen, ich will Zeit mit dir verbringen, ich will das Abendmahl mit dir feiern. Ja? Er klopft und sagt, lass mich bitte rein. Und er möchte mit dir, mit mir Gemeinschaft haben. Und leider ist es auch so, dass auch bei Christen, dass es manchmal im Laufe der Jahre so ist, dass wir Jesus vor die Tür gesetzt haben sozusagen. Ja? Wir gestalten unser Leben, wir entscheiden Dinge, wir tun Dinge und fragen gar nicht mehr danach, was der Herr des Hauses eigentlich überhaupt für Gedanken hatte, was der Herr des Hauses überhaupt möchte, dass wir tun. Ja? Und da ist auch wieder dieses Bildliche, wo wir uns überlegen sollen, ja, klopft es vielleicht an unserer Tür und will Gott uns sagen, Mensch, achte mal ein bisschen mehr auf das, was mir wichtig ist, also was Gott wichtig ist und nicht was dir so wichtig ist als Mensch. Und wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, dann kann ich dir nur empfehlen und kann ich dir nur raten, wirklich Jesus aufzutun und ihn aufzunehmen, weil das ist das Einzige, was einen erfüllen kann im Leben und das ist das Einzige, was einem Hoffnung geben kann. Ja? Wenn du Jesus nicht hast und heute stirbst, dann hast du keine Hoffnung auf die Ewigkeit, dann hast du nichts. Und im Gegensatz dazu, wenn du Jesus hast, dann hast du alles, dann hast du eine Hoffnung. Du kannst gequält werden, du kannst getötet werden, dir kann alles genommen werden und trotzdem hast du noch die Hoffnung auf die Ewigkeit mit ihm. Und vielleicht lese ich dann nochmal 1. Korinther, weil man fragt sich ja, wie mache ich das denn überhaupt, Jesus aufnehmen? Ich habe ja keine Tür im Herzen. 1. Korinther 15, da ist es ganz kurz und deutlich geschrieben. 1. Korinther 15, Vers 3 bis 6. Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den 12. Danach ist er gesehen worden von mehr denn 500 Brüdern auf einmal, deren noch viele leben, etliche aber sind entschlafen. Wenn man das glaubt, dann hat man Jesus aufgenommen, dann glaubt man an Gott. Ja? Wenn man glaubt, dass Jesus für die eigenen Sünden gestorben ist und bezahlt hat und somit das Verhältnis zu Gott wiederhergestellt hat und dass, wenn man glaubt, dass er am dritten Tage auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, wenn man das glaubt, das Ganze, dann hat man Jesus aufgenommen. Ja, und das kommt gleich noch, aber in Johannes 1, Vers 12 heißt es, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ja? Wenn wir das glauben, dass er für uns unsere Sünden gestorben ist und für diese Schuld, die wir vor Gott haben, bezahlt haben und diese Beziehung mit ihm wiederherstellt, dann gibt er uns das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Und dann haben wir ihn aufgenommen, dann ist er in unserem Leben und Gott kann nicht in unserem Leben sein und nur die dritte Geige spielen. Wenn Gott in unserem Leben ist, dann muss er die erste Stelle haben und sonst ist er nicht Herr in unserem Haus. Sonst ist er kann nicht in einem Haus sein, wo er das tut, was jemand anders sagt. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass wir uns da überprüfen und ihn an erste Stelle wieder stellen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, so zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wie schön ist das, diesen Wunsch, den man da auch rausliest von Gott, auch Gemeinschaft mit uns zu haben. Ja, ja, dann haben wir diesen Abschnitt hier gelesen von der Offenbarung und in Kapitel 3 geht ja dieser Abschnitt zu Ende, was ist, und ab Kapitel 4 kommt das, was sein wird. Und wer weiß, was das nächste Ereignis ist? Ostern, ja. Ende nächster Woche ist dann Ostern, ja. Und Ostern feiern wir. Ostern ist ja das schönste Fest, finde ich, für die Christenheit, weil man da genau das feiert, was ich gerade gesagt habe, ja, dass Jesus auf die Welt gekommen ist für mich und für meine Schuld bezahlt hat und dann nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist und von vielen Zeugen auch gesehen wurde. Das feiern wir zu Ostern und das ist das nächste Ereignis jetzt vom kalendarischen her und von dem historischen her ist das nächste Ereignis für uns als Gemeinde die Wiederkunft Jesu, wo wir entrückt werden zu ihm. Das lesen wir in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13 lese ich. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten von denen, die da schlafen, auf dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden, in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. 1. Thessalonicher 4, die letzten 6 Verse. Wie wunderbar ist das doch, oder? Da waren die Thessalonicher, die waren traurig, weil Leute gestorben sind, und dann haben sie gesagt, ach, die sind schon beim Herrn und wir müssen jetzt so lange warten, bis wir endlich dann bei Gott sind. Und sagt er, nee, das kann ganz schnell passieren. Ja, Jesus kommt wieder und dann werden die Toten erst entrückt und dann ihr mit. Und das kann schon bald sein. Ja, also da braucht ihr gar nicht traurig sein, sondern tröstet euch mit diesen Worten. Tröstet euch, dass Jesus wiederkommt, und wenn er ruft, dann werden wir zu ihm entrückt werden. Und das ist das, was als nächstes kommt und was uns dann auch viel Freude geben kann und geben sollte, ja, dass wir wissen dürfen, dass wir einfach nur auf den Ruf Jesu warten. Ja. Er kann jederzeit rufen, und dann dürfen wir bei ihm sein. Und das ist das Schöne, was wir als nächsten Schritt auf uns zukommen sehen dürfen und auch hoffen dürfen. Und die Offenbarung, die schreibt ja auch, was kommen wird, ja, was in Zukunft kommen wird, und vieles, was da in der Geschichte auf uns zukommt als Menschen, wird uns dann nicht mehr so treffen, weil wir ja entrückt sein werden. Und trotzdem ist es Gott wichtig, uns das mitzuteilen, was noch kommt, und da kann man zu Hause sich auch mit der Offenbarung beschäftigen, dass man das einfach mal durchliest und mal guckt, wie die Abfolgen sind von den Sachen, vielleicht auch parallel dazu Daniel liest, im Danielbuch, da offenbart Gott auch zeitgeschichtlich, also gesamtheitlich über die Geschichte auch, gibt auch einen Überblick. Und in der Offenbarung geht es ja ab Vers 4 los, mit 4 und 5 ist Johannes noch im Himmel, und dann geht es mit den 7 Siegeln los. Und das sind immer so 7er Schritte, ja, 7 Siegel, und der 7. Siegel sind dann 7 Posaunen, und von den 7 Posaunen ist die 7. Posaune dann 7 Schalen, ja, und das ist immer so, wird immer schlimmer, sage ich mal, vom Gericht her. Und wenn man das so alles liest, dann sieht man, dass Gott weiß, wovon er spricht, das ist das Erste, und man weiß, dass das nicht alles Zufall ist, was da auf die Menschheit zukommt. Ich habe hier ein paar Punkte aufgeschrieben, ich wollte jetzt die ganze Offenbarung nicht durchlesen und auch nicht so Schritt für Schritt durchnehmen, weil ich denke, da ist man eine ganze Woche gut beschäftigt, wenn man das jetzt konkret tut. Aber ich wollte so gesamtheitlich mal die Frage stellen, was haben wir denn davon überhaupt, dass wir die Offenbarung lesen? Oder was haben wir denn davon überhaupt, dass wir wissen, was auf uns zukommt oder auf die Weltgeschichte zukommt? Auf uns haben wir ja gelesen, das nächste, was auf uns zukommt, ist die Entrückung. Aber die Jesus angenommen haben natürlich, die nicht Jesus angenommen haben, die werden da wahrscheinlich Jesus hoffentlich annehmen, solange noch Zeit ist. Aber was lernen wir aus der Offenbarung gesamtheitlich? Und den ersten Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, ist, dass Gott die Umstände in seiner Hand hält. Das lesen wir auch gleich am Anfang von dem, was kommen wird, in Kapitel 5, Vers 2. Da geht es darum, dass ein Buch mit 7 Siegeln da ist. Und da ist die Frage, wer kann dieses Buch öffnen, dass die Gerichte losgehen, ja, dass die Geschichte weitergeht. Und in Vers 5, Vers 2, und ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden war, das Buch aufzutun und zu lesen, noch hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der da ist, vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu brechen seine 7 Siegel. Warum lese ich das jetzt? Das ist ganz interessant zu sehen, dass ein Buch da ist, was keiner aufmachen kann. Ja? Also ich kann da nicht hingehen und sagen, ja, ich möchte das mal aufmachen, ja, dass das Gericht hier endlich den und den trifft. Geht nicht. Ne? Es gibt nur einen, der dieses Buch aufmachen kann, und das ist Jesus. Und zu dem Zeitpunkt, wo er das aufmacht, dann gehen die Siegel los. Ja? Aber es gibt einen, der das aufmachen kann, und das ist Jesus. Und das zeigt auch, dass die Umstände in seiner Hand sind. Ja, es kann kein Putin diese Siegel aufmachen. Es kann auch keine Merkel, was ja früher, Scholz, kann auch nicht das Siegel aufmachen. Ja, erst wenn Jesus Christus dieses Büchlein in die Hand nimmt, und erst dann werden die Siegel losgehen. Und das zeigt, wie er die Umstände in seiner Hand hält. Was auch gut ist, ist, dass er souverän ist. Und wir hatten es ja vorhin schon gehört, er ist das Amen. Ja? Was er sagt, das trifft zu. Vielleicht ein Vers dazu, ganz zum Schluss, in Kapitel 22, Vers 6 sagt er: Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engeln gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Seine Worte sind gewiss und wahrhaftig, und er ist der Herr und Gott der Geister, ja, also der Propheten, Geister der Propheten. Das heißt, das, was er hat in den Prophetien, die er vorausgesagt hat und die sich buchstäblich erfüllt haben, gezeigt, dass das, was er vorhersagt, dass das buchstäblich eintrifft, ja. Wir haben bei Daniel Kapitel 2 haben wir die Statue, die kennen die meisten vielleicht, ja, mit dem goldenen Haupt, und dann die einzelnen Königreiche, die danach kamen: Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und dann Rom. Das hat Daniel geschrieben, bevor es diese Reiche überhaupt gab. Ja, der Alexander der Große, der war dann noch nicht mal in Planung, ja, in Familienplanung war der, und da hat Daniel das schon hingeschrieben, dass die Griechen da ein großes Reich machen würden. Gott weiß, was kommt, und es ist zuverlässig, und er ist souverän und macht, was er tut. Also er hält die Umstände in seiner Hand, er ist souverän. Das Dritte, er hält die Zeiten in seiner Hand. Und das habe ich auch erst in den letzten 2 Jahren wirklich so, ist mir das so bewusst geworden, dass die Zeiten in Gottes Hand, absolut in Gottes Hand sind. Und das ist nicht so, dass das, ja, wenn die Menschen ein bisschen schlechter sind, dann geht es ein bisschen schneller, und wenn die Menschen ein bisschen besser sind, dann zögert sich das noch ein bisschen heraus. Wir lesen dazu mal Daniel 7, Vers 12. Da heißt es, da ist von den Tieren die Rede und der anderen Tiere Gewalt auch aus war. Und dann heißt es: Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches wehren sollte von diesen Tieren oder von dem, was da vorgeschrieben ist. Ja? Es war denen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches wehren sollte. Also Gott hat genau gewusst, wie lange und wann was kommt. Und Apostelgeschichte 1 heißt es ja auch, dass es nicht unsere Aufgabe ist, zu wissen Zeiten oder Dauer, ja, sondern allein Gott, der das bestimmt hat. Apostelgeschichte 1, Vers 7 kann man das nachlesen. Ich habe noch ein paar andere Stellen, aber Offenbarung 9, Vers 15 ist auch in der Hinsicht interessant. Da heißt es, Offenbarung 9, 15: Und es wurden die 4 Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen. Gott weiß, wann die Zeit gekommen ist. Und da wird kein Teufel und kein Politiker das aufhalten können. Wenn Gott sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, dann ist es soweit. Und das zeigt, dass er die Zeit auch in seiner Hand hält. Er hat die Umstände in seiner Hand, er ist souverän, er hat die Zeit in seiner Hand, und was auch wichtig ist, ist der 4. Punkt, den ich hier aufgeschrieben ist: Gott ist gerecht. Ja? Er ist gerecht. Er ist nicht einfach willkürlich und zornig und macht alles kaputt und nieder, sondern er ist gerecht. Kapitel 9, das ist so traurig auch und gleichzeitig auch so beruhigend, dass Gott nicht willkürlich und aufgrund von Launen handelt, sondern dass Gott gerecht ist. Ja? Das ist traurig auf der einen Seite für die, die sich gegen Gott entscheiden, aber auch beruhigend, weil Gott berechenbar ist. Ja? Gott sagt, Wenn du das tust, dann hast du Segen. Wenn du das tust, dann kannst du keinen Segen haben. Ja? Und in Offenbarung 9, Vers 20, da sind schon die ersten 6 Siegel gebrochen. Man ist am 7. Siegel schon bei der 6. Posaune. Und wo die 6. Posaune schon um ist, da ist eine Riesenmenge an Gericht schon gelaufen. Da heißt es in Vers 20 von Kapitel 9, und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten nicht Buße für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Teufel und goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen noch hören noch wandeln können, und taten auch nicht Buße für ihre Morde, Zauberei, Hurerei und Dieberei. Da sehen wir, dass Gott gerecht ist. Ja, er schickt Strafe, aber die Strafe trifft die, die nicht wollen, ja, die nicht Jesus annehmen wollen. Und die ganze Offenbarung ist eigentlich auch in diesem Sinne so geschrieben. Jeder, der nicht mit Gott gehen möchte, der sich nicht für Gott entscheiden möchte, dem ergeht das alles so. Der aber sich für Jesus entscheidet und auf seine Seite ist und an ihm festhält, der wird immer wieder dazu aufgerufen, treu zu sein, dabei zu bleiben. Und auch die Menschen, die Gott nicht kennen, werden ständig aufgerufen, komm doch zu Gott, komm doch zu Jesus. Und er lädt immer wieder ein. Und heute ist auch so ein Tag, wo er dich einlädt, wenn du ihn noch nicht angenommen hast. Er lädt dich ein und möchte, dass du den Weg mit ihm gehst. Und da will ich die letzten Verse vom Kapitel 22 ab Vers 17 lesen. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch, so jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und so jemand davon wegtut, von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott abtun, sein Teil vom Holz des Lebens und von der heiligen Stadt, davon in diesem Buch geschrieben ist. Er spricht, der solches bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.